Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Melting Pot. Wir freuen uns sehr, Sie jetzt begrüßen zu dürfen zu einer besonderen Folge, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es sozusagen, hat das Redaktionsteam Zuwachs erhalten, und zwar in Form von Merve Schmitz-Wardar. Schön, dass du da bist,
Hallo.
Merve.
Hi.
Genau, Merve wird in Zukunft auch die Moderation mit übernehmen, und das ist quasi ihre erste Folge, die sie mitmoderiert. Und kurz zu ihrer Person vielleicht, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen mit einem Forschungsinteresse im Bereich der vergleichenden politischen Kulturforschung in Einwanderungsgesellschaften. Und die zweite Besonderheit dieser Folge ist, dass es eigentlich gar kein Interviewformat mitbringt, wie sonst immer. Und zwar geht es diesmal eher um einen auditiven Tagungsbericht zur zweiten Frühjahrstagung des Incentum Nachwuchsnetzwerks, die am 18. und 19. März letzten Monats als Online-Tagung stattgefunden hat und das Thema Identität im Kontext von Migration, Methoden, Befunde und Analysen in den Fokus genommen hat. Ja, ich übergebe hier auch an dieser Stelle auch sehr gerne direkt an Melve.
Ja, vielen Dank. Zu Gast haben wir zu unserer 10. Folge des Melting Podcast einmal Patrick Wolfaré und einmal Elisa Kittner. Sie haben zusammen mit meinem Co-Moderator Janal Kamuschle und einer weiteren Kollegin Almi Muranaka die Tagung organisiert. Kurz zu Alma, ihr kennt sie bereits aus der Novemberfolge, aber für die, die noch keine Zeit hatten, die Folge anzuhören, Alma ist mittlerweile akademische Rätin an der Justus Leibig-Universität in Gießen. Sie ist Sprecherin der AG Kunstproduktion und Kunsttheorie im Zeichen globaler Migration im Ulmer Verein für Kunst- und Kulturwissenschaft. Sie beschäftigt sich mit visueller Repräsentation und Konstruktion von Migration und aber auch mit Sammlung von Objekten der Migration. Jetzt zu Patrick Wolfaré. Er hat in Heidelberg Romanistik und Germanistik studiert. Dort hat er auch am Germanistischen Seminar zur Sprache und Selbstverständnis der Deutsch-Chilenen promoviert. Anschließend war er Lektor am German Department der Yale University und seit 2018 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut DATSDAF, also Deutsch für Zweitsprache und Deutsch für Fremdsprache, an der Universität Duisburg-Essen. Und in seinem Habilitationsprojekt befasst er sich mit Sprache, Herkunft, Identität in superdiversen Jugendgruppen. Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Grüßt euch.
Ihr kennt ja auch schon unsere Entweder-Oder-Fragen und bei zwei Gästen haben wir sie jetzt ein bisschen modifiziert. Daher, Alma, Patrick, wir würden euch jetzt wieder die Entweder-Oder-Fragen stellen, jedoch mit dem Ziel, dass ihr euch auf eine Sache einigen müsst. Ich fange an mit der Rubrik Freizeit und ihr habt zu Nicht-Corona-Zeiten die Möglichkeit, gemeinsam irgendwas zu unternehmen und geht ihr lieber in ein Museum oder zu einer Lesung?
Ha, jetzt müssen wir uns einigen, Patrick. Naja.
Das dürfte nicht schwer sein. Ich könnte mich mit beidem anfreunden. Ja. Aber ich würde einfach mal behaupten, wir gehen ins Museum.
Ja, sehr gut. Ja, würde ich auch sagen, Patrick. Ja. Mhm. Ja.
Das ging schnell.
Ja, okay, da wird man sich schnell einig. Finde ich gut. Die zweite Kategorie, die wir uns überlegt haben, ist das Thema Reisen. Das ist, was so großartig möglich ist aktuell. Aber falls ihr verreisen könntet, würdet ihr unterwegs lieber auf Fotos schießen konzentrieren oder lieber wenig oder keine Fotos schießen und den Moment genießen?
Tja, wie ist es bei dir, Patrick? Bei mir ist es tatsächlich wenig Fotos schießen. Ich schätze dich ähnlich
gleichfalls
an, ja?
Ah. Ja, absolut. Ja, ich bin viel zu faul, oft daran wirklich zu denken. Und
genau.
Es ist eine gute Erklärung, dann zu sagen, ich mache es, weil ich den Moment so genießen will.
Mhm, genau.
Das übernehme ich, glaube ich. Ja, ja.
Der faule Genuss.
Das heißt, wir haben jetzt eine weitere Ausrede für dich, wenn du keine Fotos gesammelt hast.
Ja, gern geschehen.
Dankeschön, ja, übernehme ich.
Wir haben es euch, also wir haben ja mit Alma heute eine Kunstwissenschaftlerin und mit Patrick ein Sprachwissenschaftler. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir uns bei der nächsten Frage es euch nicht so einfach machen wollen. Ihr müsst euch auf einen Forschungsgegenstand einigen. Und ist das ein Bild oder Text?
Das finde ich aber jetzt echt gemein. Das war schon beim Museum und Lesung irgendwie so, ne?
Es ist kein Zufall, dass wir euch so ein bisschen gegeneinander ausspielen wollten.
Also ein Forschungsprojekt. Ein Bild oder Text? Ich kann mich auch gut auf Texte konzentrieren, weil sich die zeitgenössische Kunst ja auch sehr stark mit Bild-Text-Kombinationen beschäftigt. Es ist ja nicht nur Bild oder Text, insofern ist mir der Text auch sehr nah. Du?
Kann ich nur zustimmen, dann nehmen wir einen Text zusammen. Ja, ja. Absolut.
Ein Text über Bilder, ja, würde ich sagen. Bitte? Ein Text über Bilder.
Zum Beispiel, zwei Fliegen mit einer Klappe. Oder das oft zitierte Emblem, wo wir beides verbinden
können.
Ja,
genau, da sind wir beim Barock.
Aber wir müssen entweder oder, dann müssen wir uns entscheiden, dann sagen wir Text.
Ja, wir sagen Text.
Sehr cool, da dachten wir, das wird noch ein bisschen konflikthafter.
Wir natürlich jetzt hier wirklich das Format sprengen, wenn wir da jetzt tiefer einsteigen.
Das stimmt, das ist uns auch bewusst eigentlich, aber trotzdem fanden wir es interessant, das zu stellen. Die letzte Frage ist vielleicht auch ein bisschen kontrovers, aber soll ein bisschen auf die Tagung, auf das Tagungsformat führen. Nämlich ist die Frage, ob ihr lieber einen Aufsatz lesen würdet oder über dieses Thema vom selben Wissenschaftler den Vortrag hört.
Also bei dem Thema Identität und Migration?
Allgemein lieber den Aufsatz zu egal welchem Thema, zu einem bestimmten Thema oder lieber den Vortrag desselben Wissenschaftlers auf einer Tagung.
Puh, das ist auch schwierig. Es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Ne? Manchmal liest man lieber und manchmal hört man lieber zu. Kann ich mich jetzt auch ganz schwer entscheiden. Eigentlich alle eure Fragen sind gerade sehr schwierig.
Das war nicht die Absicht, ja.
Das war
vielleicht ein bisschen zu fies.
Aber ich würde mal behaupten, wenn ich wirklich vor die Wahl gestellt wäre, würde ich den Vortrag hören wollen.
Ja, genau.
Statt den Beitrag zu lesen. Wobei es dann immer alle Ausnahmen gibt. Ne? In manchen Fällen brauchst du den geschriebenen Text und so, aber wenn ich mir es anhören kann, höre ich es gerne an. Also ich kann auch das Auditive ganz gut aufnehmen und das ist auch ein bisschen Typensache. Ich glaube, manche können das visuell besser. Ja, ich würde mich für den gesprochenen Vortrag entscheiden, im Zweifel. Aber wir müssen uns ja einigen.
Aber auch visuell hätte ich jetzt gedacht, einen Vortrag oder nur auditiv.
Mit visuell meinte ich, also über das Visuelle aufzunehmen, das Lesen. Ne? Man hat so verschiedene Stärken.
Also ich würde auch sagen, in Zeiten von Corona ist man über jede Art von Präsenz hoch erfreut und deswegen kann ich mich auch mit dem Vortrag gut anfreunden. Ja, auf jeden Fall. Okay.
Kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich glaube, ich hätte mich auch ähnlich entschieden bei der Frage. Ja. Die kam auch übrigens auf, weil meine Freundin sich entscheiden musste vor kurzem, ob sie den Vortrag hört oder einen Termin wahrnimmt und dann lieber später den Aufsatz liest. Deswegen kamen wir auf die Frage.
Ja.
Genau. Aber das sollte so ein bisschen als Überleitung dienen zu der Tagung, die wir ja gemeinsam mit organisiert haben. Ich war ja auch mit dem Organisationsteam, genauso mit Aimi Muranaka. Und vielleicht die Frage ganz offen gestellt an euch, könnt ihr vielleicht uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was euch oder uns dazu bewegt hat, die Frühjahrstagung mit der inhaltlichen Ausrichtung Identität im Kontext von Migration zu organisieren?
Möchtest du anfangen, Alma?
Ja, also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich so das erste Mal bei dem Incentim Nachwuchsnetzwerk mit euch allen gesprochen habe. Ich glaube sogar auch mit dir, Patrick. Da habe ich als so doch einzige Bildwissenschaftlerin feststellen müssen, dass so diese Frage der Identität und Narration uns sehr stark miteinander verbindet. Also Migration hat uns ja sowieso alle beschäftigt und interessiert, aber eben auch die Frage der Identität und der Narration. Also ich beschäftige mich ja eben auch mit Objekten der Migration, die in Narrationen eingebettet sind. Oder habe mich auch schon mit visuellen Identitäten beschäftigt. Also das war so der Punkt, der, glaube ich, viele miteinander verbunden hat. Auch so Biografieforschung, solche Dinge. Das war einfach so ein ganz interessanter und ganz klarer Überschneidungspunkt. Und daher kam das zumindest bei mir. Wie ist es bei dir, Patrick?
Ja, das war auch mit den ersten Treffen noch in Präsenz. Also erste Treffen jetzt aus unserer oder meiner Perspektive, ne? Ja. Wo wir wirklich ein bisschen aktiver wurden oder ich zumindest auch im Nachwuchsbereich. wo es darum ging, erstmal Gemeinsamkeiten zu finden. Klar, Migration ist die Gemeinsamkeit, sonst wäre man nicht im Incentive. Mit Identität, das ist natürlich auch ein Riesenthema. Bei mir kam das dadurch, dass, wie in der Vorstellung schon angesprochen, das Teil meiner Habilitationsarbeit ist, ich mich mit dem Thema beschäftige und da versuche, ein bisschen Klarheit zu bekommen, habe ich das so ein bisschen mit angestoßen, würde ich sagen, jetzt in dem Nachwuchsbereich in der Hoffnung, verschiedene Perspektiven darauf zu bekommen und selber was draus zu lernen. Wenn wir, ich sage das ja immer, ne, dieses oft bemühte Transdisziplinäre findet bei uns ja glücklicherweise wirklich statt und auch sehr, sehr fruchtbringend statt. Und so kam es, dass ich gedacht habe, das so ein bisschen in die Richtung zu lenken, das könnte einerseits wirklich einen Vorteil bringen für meine Forschung, ganz egoistisch. Andererseits ist es so weit gefasst, dass jeder auch davon wirklich profitieren kann bei uns, weil das in alle Forschungsthemen sozusagen sich mit allen verbinden lässt. Ja, das war eigentlich so der erste Anstoß. Und dann kam so das Pragmatische dazu, dass wir auch die Frühjahrstagung wieder machen mussten und dann das Thema, das wir hatten, sozusagen mit der anstehenden Veranstaltung eigentlich kombiniert haben, gesagt haben, lass uns das doch direkt mal da machen. Und ja, hat auch Anklang gefunden, wie wir gesehen haben.
Und Patrick, da würde ich dich auch eigentlich direkt fragen, weil du ja jetzt auch sagst, das hat auch vor allen Dingen das Identitätsthema war sozusagen auch die Motivation für dich, an der Tagung mitzuarbeiten. Wie würdest du denn in das große Feld der Identität einführen oder wie verstehst du das in deiner Forschung?
Ja, haben wir 2-3 Stunden? Dann könnte ich das einführen. Also ich glaube, das Erste, was ich mache, ist so ein bisschen durch Abgrenzen und zu sagen, dass es natürlich nicht darum geht, philosophisch zu erklären, was Identität letztlich ist, sondern dass es uns, ich glaube, da kann ich für fast alle sprechen, die in dem Rahmen jetzt bei uns tätig sind, darum geht, eine Definition zu bekommen, die einfach tragfähig ist für unsere unmittelbare Arbeit, auch empirische Arbeit. Zu sagen, also wir Identität ist ja nun mal was alle, die bei uns nun tätig sind, in irgendeiner Form interessiert. Sei es jetzt die, wie ich jetzt zum Beispiel aus der Sprachwissenschaft komme, oder die Gesellschaftswissenschaften, also speziell die Soziologie und Politikwissenschaft ist ja stark vertreten, aber dann auch die Geschichte, Kunstwissenschaften. Irgendwie kreisen wir alle, und also gerade beim Thema Migration ist Identität, dann hat dann auch sehr schnell damit zu tun, kreisen wir darum, verwenden auch alle den Begriff, wissen zugleich, dass der Begriff an sich alles und nichts sagt. Das ist auch so ein Alltagsterminus, den alle benutzen und den jeder anders füllt, aber den man auch nicht einfach ignorieren kann, weil es eben immer wieder auftaucht. Und dann würde ich sagen, also aus meiner Perspektive ging es zunächst mal darum, sich irgendwie darauf zu einigen, wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir alle von Identität sprechen. Und dann zu schauen, wie können wir das irgendwie greifen? Wie können wir das theoretisch beschreiben? Und tatsächlich ist es ja auch, das fängt man da ja nicht bei Null an. Jetzt aus der linguistischen Perspektive gesprochen, kann man sehen, dass vor allen Dingen in der Soziolinguistik, manchmal auch Sociocultural Linguistics auf Englisch häufig genannt oder angewandte Sprachwissenschaft, dann direkte Nachbarschaft dazu, gibt es ja schon gewisse Punkte, auf die man sich einigen kann, zum Beispiel, dass Identitäten eben nicht feststehend sind, sondern fluide sind. Das ist so ein Begriff, der häufig darin kursiert, immer in Veränderungen begriffen sind und gleichzeitig ihre Umgebung beeinflussen und auch von der Umgebung beeinflusst werden. In der klassischeren Soziolinguistik bis in die 70er, 80er hat man dann häufig an so ganz klaren Identitätskategorien geforscht, so wie Alter, Geschlecht bzw. Gender oder soziale Klasse, ethnische Herkunft. Heutzutage weiß man, dass das kein so direktes 1:1 Verhältnis ist, zu sagen, wenn man diese Kategorie füllt, dann bedeutet das jene Identitätskonstruktion, was sich wiederum an dieser sprachlichen Äußerung festmachen lässt. Aber gleichzeitig kreist man immer noch sehr stark um diese Kategorien. Und das ist eben ein Interesse, was ich auch da habe, ein bisschen darüber hinauszugehen und zu sagen, woran macht sich das noch fest? Also um ein bisschen aus diesen klassischen Formen rauszukommen und dann auch vielleicht aufzuspalten und zu sehen, es gibt ja nun diese Identität, die immer in Bewegung ist, da ist man, wie gesagt, schon ziemlich einig darüber und das wird ständig neu konstruiert. Gleichzeitig gibt es aber auch übergeordnete Identitätsbilder in irgendeiner Form. Also es ist ja nicht so, dass in jeder Gesprächsinstanz man wieder sozusagen als unbeschriebenes Blatt hineingeht, sondern es gibt gewisse Erwartungshaltungen, die auch erfüllt werden. Es gibt eine gewisse Kontinuität, die man erreichen will in der Art, wie man sich und seine Identität produziert. Das passiert eben zu einem großen Teil auch sprachlich, deswegen ist da das sprachwissenschaftliche Interesse dran. Das heißt, man muss zu einem bisschen differenzierteren Bild von Identität kommen. Aber das zeigt eben auch, dass es da eine Struktur gibt. Also das ist nicht einfach völlig schwammig oder so. Das kann man schon irgendwie aufspalten und auch greifbar machen. Und das ist, glaube ich, dann auch deutlich geworden auf der Tagung. Also wenn man gesehen hat, wie zum Beispiel die Psychologen an das Thema rangegangen sind, oder im Gegensatz dazu die Sprachwissenschaftler, glaube ich, dass man da wirklich auf einen Punkt hinarbeitet, den es gibt und der eben nur entstehen kann, wenn man so transdisziplinär draufblickt.
Vielen Dank. Also tatsächlich hast du jetzt auch gut zu unserem nächsten, also zu unserem ersten und nächsten O-Ton übergeleitet. Mhm. Und zwar wollen wir heute halt auch bestimmten Teilnehmerinnen aus der Tagung das Board sozusagen auch übergeben. Und Sechkin Södermeis von der Universität Duisburg-Essen hat bei euch einen Vortrag gehalten zu Konstruktionsmechanismen der Identität im transnationalen Raum, eine diskurstheoretische Rezeption von Identitätsbildung in Migrationskontexten. Und kurz bevor wir zum O-Ton gehen, auch da ging es ja auch darum, um in welchen Kontexten, also wie auch diese stabilere Identitäten sich formieren. Und ja, was sagt Sechkin, was ist Identität für ihn?
In meinem Beitrag skizziere ich ein grundsätzlich funktionales Verständnis von Identität. Demnach stellt es in erster Linie ein Kollektivgefühl her, welches Zugehörigkeits- und Anerkennungsbedürfnisse befriedigt. Dabei ist Identität als Ergebnis eines Konstruktionsprozesses zu verstehen, dessen Inhalte diskursiv vermittelt werden. Ob Identitätsvorstellungen über den Bezug zur Ethnie, Nation oder anderweitigen Mustern hergestellt werden, erscheint mir hierbei zweitrangig. Viel wichtiger ist die Frage, wie das Wissen über Identität an Subjekte vermittelt wird und wie diese Prozesse innerhalb von Migrationskontexten sichtbar gemacht werden können.
Wir hatten auch natürlich weitere Teilnehmer, die zu diesem mit dem Begriff arbeiten mussten, und wir haben gemerkt, dass der sehr weit gefasst werden konnte. Und beispielsweise hat eine weitere Teilnehmerin, und zwar Frau Dr. Lumnia Yusufi, die einen Vortrag über zugeschriebene Sprachidentitäten bei EM-Remigranten, Sadienz und Pertinenz, den Identitätsbegriff als ständig veränderbares Aushandlung von Fremdzuschreibung und Selbstwahrnehmung definiert. Und in diesem Zusammenhang hat sie natürlich auch den Begriff des Migrationshintergrunds bzw. der Menschen mit Migrationshintergrund dahingehend definiert, dass die Person nicht als objektive Kategorie, sondern als eine empfundene Kategorie definiert. Und sie selbst definiert das folgendermaßen.
In der Kategorie der Identität sehe ich auch den von mir verwendeten problematischen Begriff Migrationshintergrund, den ich in meinem Vortrag nicht als objektiv definierte Kategorie, wie es deutsche Behörden und Institutionen verwenden, verstand, sondern als empfundene Kategorie, als Teil der zugeschriebenen und selbst wahrgenommenen Identität. Die Befragten durften selbst entscheiden, ob sie sich dazu zugehörig fühlen. Diejenigen, die dies verneinten, mussten angeben, woran sie Migrationshintergrund bei Migranten festmachen.
Und in diesem Zusammenhang würde ich auch gerne dich, Alma, kurz einbeziehen. Mhm. Du hast auf der Tagung ja auch eine kurze Einführung in den Begriff Migrationshintergrund bzw. Migrant geboten. Kannst du da vielleicht ein paar Worte drüber verlieren, was du da ungefähr in deiner Perspektive da gesagt hast?
Ich habe das auch so ein bisschen damit verknüpft in der Einführung, dass wir ja unser interdisziplinäres Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, das sich ja auch so nennt, dass dieser Begriff der Migration sehr häufig eben, zumindest in Deutschland, mit dem Begriff der Migration verbunden ist. Das scheint so, also Integration und Migration ist sehr häufig miteinander verknüpft, und das zeigt auch schon zum Teil, dass es da auch um bestimmte Formen von Migration geht, obwohl der Begriff Migration selber ja eigentlich wirklich sehr, sehr viele Mobilitäten und Wanderungsprozesse zeigt und auch ganz viele Felder aufmacht, auch das Feld des Exils oder der Diaspora. Wir hatten das Exil zum Beispiel ja auch drin mit einem Vortrag über Else Lasker Schüler, sie in mein verwandertes Gesicht, also dieses Verwandertsein, das zielt auch so ein bisschen auf diese Wanderungsform, auf die dieser Begriff Migrare auch zurückgeht. Und was mich daran auch interessiert, das habe ich so stark gemacht in der Einleitung, ist, dass eigentlich dieser Begriff der Migration nochmal sehr viel weiter gefasst ist, als wir ihn auch momentan so fassen. Also es gibt natürlich die Binnenmigration innerhalb eines Landes von Ostdeutschland nach Westdeutschland hat ja eine große Binnenmigration stattgefunden oder von Süd nach Norditalien so häufig. Und dann gibt es eben auch andere Wanderungsbewegungen wie das Exil oder Diaspora, die ich schon genannt habe, die sich eben mit dem Begriff der Migration auch verbinden und überschneiden. Aber das Interessante ist, dass es dann auch ganz andere Forschungszweige sind, nämlich die Exilforschung zum einen, die wir, wie gesagt, mit Else Lasker-Schüler so etwas drin hatten in der Tagung und dann aber auch mit den Postcolonial Studies, ist der Diaspora-Begriff, so der African Americans besonders verbunden. Und die Postcolonial Studies hatten wir eben auch in verschiedenen Beiträgen, zum Beispiel auch bei Sechkin, der sich ja sehr stark auf Diskursanalyse auch bezieht, auf Edward Said, Fragen des Otherings. Das sind so Fragen, so die sich, das sind so dann gemeinsame Fundamente von Postcolonial Studies, Migrationsforschung und Exilforschung, von denen ich das dann auch spannend finde, wenn man diese Schnittpunkte da auch zusammenführt und gerade was die unterschiedlichsten Disziplinen dann eben auf der Tagung auch anbelangt. Das war immer manchmal so eine gemeinsame Basis, die wir dann immer wieder gefunden haben auch.
Ja. Tatsächlich, ja. Dazu passt auch, da muss ich an die Keynote von Professor Philipp Jugart denken, der ja zum Einstieg auch den Begriff des Migrationshintergrunds aus seiner persönlichen Perspektive beschrieben hat, und zwar, dass der Begriff bis 2016 auf eine bestimmte Zeitspanne, also Migranten, die nach einer bestimmten Zeit nach Deutschland zugewandert sind, zählte, und dass diese Definition nach dem Statistischen Bundesamt nach 2016 plötzlich wegfiel, also diese Zeitbedingung fiel weg, und plötzlich hatte er auch selbst Migrationshintergrund. Und das zeigt so ein bisschen, wie veränderbar diese Kategorie eigentlich doch ist.
Ja, ganz genau.
Was ich auch super spannend finde, wir hatten ja jetzt auch in den O-Tönen hat Sechkin auch von so einem funktionalen Verständnis gesprochen oder auch, dass Identität ja auch ein Anerkennungsbedürfnis mit sich bringt und aber auch sozusagen so eine empfundene Kategorie. Was ich spannend finde, was machen wir jetzt eigentlich aus diesen Erkenntnissen von der Tagung für unsere Forschung?
Ja, das ist genau der Punkt. Was wir im besten Fall natürlich damit machen, ist, dass wir, die wir auf der Tagung waren, direkt in Kontakt miteinander bleiben und schauen, wie wir zusammen forschen können. Das wäre also mein dringendstes Anliegen eigentlich. Deswegen habe ich vorhin auch so ein bisschen vielleicht suffisant gesagt, diese oft bemühte Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität, die ist eben noch nicht hergestellt, wenn, wie auf vielen Tagungen, nun mal Forschende aus verschiedensten Richtungen zusammenkommen, sich erzählen, was sie machen, das für gut befinden und dann wieder auseinandergehen. Ne? Also das ist erst dann wirklich interessant und bringt irgendwelche Ergebnisse, wenn man eben zusammen rangeht. Und das geht aber eben auch nur, wenn diese Offenheit da ist, zu erkennen, also wie wir das bisher machen, bringt das eigentlich wenig. Und das ist also, was glaube ich sozusagen der Aufruf an uns ist, speziell an uns im Nachwuchsnetzwerk, die wir vielleicht ein bisschen mehr Offenheit auch haben als Leute, die schon stärker etabliert sind in ihrem Bereich, sondern in manchen Forschungsrichtungen uns noch ein bisschen mehr auch suchen, da zu schauen, die Themen, die wir jetzt zum Beispiel aus sprachwissenschaftlicher Perspektive betreiben, wie ist es denn, wenn ich mir jetzt jemanden aus den Gesellschaftswissenschaften, der nochmal einen anderen Blick auf Statistik hat, dazu nehme und wir das zusammen ausarbeiten sozusagen.
Das ist auch ein
Ja, ich fand gerade, weil das jetzt Patrick so sagt, das bezog sich ja auch ein bisschen auf Lomnia Yusufi, die mit einem Statistiker zusammengearbeitet hatte. Es gab da eben doch so gab es eben so verschiedene Lager, im Grunde die quantitativen ForscherInnen und die qualitativen ForscherInnen. Und ich fand es sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich man das angehen kann. Ich habe es natürlich so als jemand, als eine Geisteswissenschaftlerin, die sowieso nicht mit den Begriffen quantitativ und qualitativ da arbeitet in ihrem Bereich, fand ich das aber trotzdem interessant zu sehen, wie ganz ähnlich auch Begriffe von Kultur zum Beispiel auch benutzt werden, also schon sehr differenzierte Begriffe von Kultur. Nämlich eben, natürlich waren sich auch alle einig, dass es eben da nicht um einen essentialisierenden Begriff von Kultur geben kann, wenn zum Beispiel in einem Vortrag geschehen kulturelle Distanz gemessen werden soll. Ja, aber das war dann eben dann trotzdem schwierig, aber eben auch interessant in der Diskussion dann zu fragen, ja, aber wie kommen wir denn dann jetzt weiter? Was haben wir für eine Erkenntnis, wenn wir das jetzt versuchen zu messen? Ja, brauchen wir dann nicht doch zum Beispiel auch wieder so ein strategischen Essentialismus, um überhaupt was, wie es Spivak genannt hat, aber die hat es ja mehr so in Bezug auf politische Zielsetzungen oder politische Aktivitäten eher daraufhin gemünzt, aber vielleicht muss man da auch in dem Feld damit zu operieren. Das war auch manchmal, muss ich auch zugeben, für mich auch schwierig, dann wirklich diesen statistischen Fragen zu folgen. Aber trotzdem fand ich es interessant, dass wir erstmal von sowas ganz Ähnlichem ausgegangen sind. Nur die Methoden sind halt eben sehr, sehr unterschiedlich. Und wir kamen ja auch immer wieder dann eben auf diesen Begriff des Migrationshintergrundes auch zu sprechen, den wir auch diejenigen, die ihn angewandt haben, auch kritisch sehen, und weil er einfach nicht spezifisch genug ist. Also nicht nur, weil er diskriminierend benutzt wird, sondern weil er oftmals eben auch kulturelle Eigenarten eben gar nicht genau benennt, ja. Sondern plötzlich wurden dann doch wieder irgendwie, ging es eigentlich um den islamischen Hintergrund oder so. Da muss man aber nicht Migrationshintergrund sagen, sondern ganz klar benennen, was man jetzt eigentlich untersucht. Also das fand ich sehr interessant, und da haben wir halt auch relativ lebendig darüber auch diskutiert.
Ja, und es bleibt halt immer ein Spannungsfeld zwischen Identität und Identifizierung. Ich glaube, das war auch nochmal so ein Thema, was euch ja auch bewegt hat.
Genau, das.
Aber
das war, also das kam ganz am Anfang auch schon mal raus, das fand ich sehr interessant, bei dem Philipp Jugert, über den Begriff der Social Identity gesprochen hat. Und da hatte ich auch noch so einen kleinen persönlichen Aha-Effekt dabei, weil ich ja so rein offiziell auch einen Migrationshintergrund habe, einen italienischen, jedoch gar nicht mit der Kultur eigentlich in Berührung gekommen bin. Und er hat das sehr klar genannt, warum ich dann eigentlich doch nicht dazu gehörte. Nämlich, er sagte da, zu der Social Identity gehört eine kognitive Dimension, dass man also weiß, wie die Community so funktioniert, das Wissen hat, und die Emotional Membership, also dass man auch emotional sich dazu gehörig fühlt. Und das ist eben bei mir ja eigentlich beides gar nicht da. Da fand ich, das ist mal eine schlaue Erklärung dafür, warum ich eigentlich statistisch gesehen Migrationshintergrund habe, aber eigentlich eben Deutsche bin und überhaupt nicht bikulturell. Aber das macht halt eben auch nochmal klar, dass Identität eben auch durch diesen Begriff der Identifikation eher, was du gerade sagtest, den du nanntest, Merve, was Produktives haben kann, weil durch dieses Emotional Membership geht es irgendwie auch darum, das kannst du ja auch sehr schwer messen, das ist eben eine Selbstzuschreibung, die passiert. Wie stark fühle ich mich einer bestimmten Community verbunden? Ja, das hat mit dem Bundesamt für Statistik dann nicht so viel zu tun, hat aber eine ganz reale Auswirkung darauf, wen ich mir zum Beispiel als Freund oder Freundin aussuche, mit wem ich mich umgebe, was ich lese, was ich als fremd und eigen wahrnehme. Ja, auf ganz klar auf Lebensrealitäten hat das Einfluss. Und dazu gehört auch nicht nur die Sprache, die ja sehr stark im Vordergrund stand in der Tagung, auf der Tagung, sondern eben auch die Bilder. Aber da kommen wir vielleicht ja auch nochmal drauf zu sprechen.
Aber das ist, wenn ich ganz kurz einhaken darf, genau der Punkt, was du gerade gesagt hast, hat mit dem Statistischen Bundesamt nicht viel zu tun. Das ist genau der Punkt, wo es halt interessant wird, wo wir eigentlich hin müssen. Ne? Zu sagen, die Statistiker, die natürlich sagen, okay, schön und gut, aber wir brauchen was Greifbares, sonst können wir nicht forschen. Was auch richtig ist, und da aber dann zu zeigen, das, was aber als greifbar angesehen wird, das ist, was ich mit meinen Eingangsbemerkungen so ein bisschen gemeint habe, man kann relativ klar so nach Alter unterscheiden, man kann auch ethnisch nach Herkunft vielleicht irgendwie unterscheiden, wenn man so sagt, wie bei dem Begriff Migrationshintergrund, ein Elternteil außerhalb Deutschlands geboren, hat man Migrationshintergrund, fertig, das ist ja, nein. Aber damit erklärt sich dann eben der Rest sozusagen nicht. Und das, was dann eben so schwammig wirkt, nämlich was die Leute von sich selbst sagen, wie sie sich selbst irgendwie verstehen oder sich selbst identifizieren, das ist das, was dann eben die große Auswirkung tatsächlich hat und auch die nachvollziehbare Auswirkung hat auf die einzelnen Lebensläufe. Und dieses scheinbar so schwierig zu greifende, schwammig wirkende zu verbinden mit einer infolgedessen entwickelten, ganz klaren statistischen Erhebung, das wäre für mich so das Königsziel irgendwie, was wir erreichen könnten.
Ja, das ist auch passt auch super gut zu dem nächsten Themenblock, den wir auf den wir eingehen wollten, weil es fiel jetzt auch schon mehrfach der Begriff der Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität und der Offenheit für andere Disziplinen. Und der Vortrag von Professor Philipp Jugert war ja als Psychologe gehalten und auch besonders insbesondere der Vortrag von Lumnir Yousufi hat ja darauf auch abgezielt, dass sie ihre qualitativen Methoden, für die sie Expertin war, verbunden hat mit einer quantitativen Dimension, wo sie dann externe Statistiker für ihre Forschung hinzugenommen hat. Und wir wollen uns vielleicht mal kurz zwei O-Töne anhören von zum einen Lumnir Yousufi und danach Herrn Seçkin Söylemez zu der Bedeutung der Interdisziplinarität in ihrer Forschung an sich. Zunächst Lumnir Yousufi.
Die Interdisziplinarität spielt für meinen Beitrag eine starke Rolle. Zentral waren Methoden der Varietätenlinguistik, bei der sich das Salienz-Pertinenz-Konzept als passend für meine Forschungsfrage erwies. Das Konzept stellt den laienhaften Hörer in den Mittelpunkt der Untersuchungen, der in Bezug auf den Sprecher über die Richtigkeit der Sprachproduktion des Sprechers urteilt. In Bezug auf Migration weiß sich dieser kommentierende Hörer selbst die Rolle der Mehrheitsgesellschaft und zwingt den Sprecher die Rolle der Minderheit auf.
Und nun kurz Seçkin Söylemez.
Für die wissenschaftliche Reflexion von Identitätsdiskursen in Kontexten der Migration und Integration besitzt Interdisziplinarität eine elementare Bedeutung. Um es an Anlehnung an Luhmann zu sagen, es bedarf einer Beobachtung der dritten Ordnung. Nur so können blinde Flecken, insbesondere im Umgang mit Prozessen der Selbst- und Fremdzuschreibung, gebührend reflektiert werden.
Und damit stellt sich ja auch uns die Frage, für uns als Incentum und als Organisatorinnen des Nachwuchsnetz, der Tagung, was bedeutet uns denn eigentlich diese Interdisziplinarität? Was würdet ihr dazu sagen?
Ja, also ich glaube, Patrick hat da ja auch schon einiges dazu gesagt, gerade was so das Ziel sein könnte, sich da noch irgendwie stärker zu verbinden und zu verknüpfen. Zumal ja auch, das fand ich auch spannend, also wir sind ja auf mehreren Ebenen interdisziplinär unterwegs gewesen. Die Projekte, die einzelnen Projekte, die vorgestellt wurden, sind ja in sich auch schon sehr interdisziplinär. Also zum Beispiel das Projekt von Irmi Wachendorf, die dann die Typografie auf den Ladenschildern türkischer Geschäfte in Duisburg-Marsloh untersucht hatte. Die hat ja dann also im Schnittfelder, also im Schnittpunkt von Designgeschichte, Kunstgeschichte, Typografiegeschichte und Urbanistik so operiert. Das war ja per se schon extrem interdisziplinär. Ich fand das übrigens deswegen auch spannend, weil wir da letztlich kamen wir dann darauf, dass er so auf Filmplakate der 60er, 70er Jahre irgendwie so zurückgeht. Viele dieser Schriftzüge, die wir da jetzt in Duisburg-Marxloh so jetzt sehen, sind eigentlich mit so Kinokultur, türkischer Kinokultur konfrontiert, ohne es zu wissen. Ja, aber das sind so Projekte, die sind in sich schon interdisziplinär. Und das hat aber dann den Vorteil wiederum, dass sie dann wieder anschlussfähig sind an andere Projekte, eben andere Forschungsprojekte, die, sie arbeitet ja zum Beispiel auch mit einer riesigen Datenbank, ne? Also sie ist dann ja auch mit statistischen Messmethoden auch verknüpft, aber eben auf der anderen Seite auch mit der Kunst- und Designgeschichte. So, und sie kann da sicherlich dann eben von bestimmten Methoden wie eben der quantitativen Forschung dann auch wieder davon profitieren, zu sehen, wie das die anderen machen, ne?
Vielleicht nochmal, um hier nochmal einzuhaken, weil wir sprechen einmal von Interdisziplinarität, aber gleichzeitig sprechen wir ja auch von Quali-Quanti. Mhm. Das findet ja auch auf zwei verschiedenen Ebenen statt. Also das eine ist ja, wenn du auch sagst, mit verschiedenen Disziplinen geht es ja auf verschiedene Sichtweisen auf ein und dasselbe Phänomen, was nicht zwangsläufig auch mit einer unterschiedlichen Erkenntnisweg einhergehen muss. Also der Seçkin hatte ja jetzt in seinem O-Ton gesagt, dass es ihm um blinde Flecken geht, die beispielsweise durch Interdisziplinarität ausgeglichen werden können. Wie ist es bei euch? Also ist es eher so blinde Fleck oder eher Warum machen wir Interdisziplinarität?
Ich glaube, blinde Flecken ist also zu entdecken, ist hoffentlich dann so ein positiver, automatischer Nebeneffekt davon. Was ich merke, ist, wenn ich wirklich transdisziplinär an so ein Thema rangehe, also muss ich zunächst mal sagen, verstehe ich auch darunter wirklich innerhalb der verschiedener Fakultäten, weil ganz häufig, also bei mir jetzt, der ich aus so aus der Philologie im Studium komme und so ein jetzt mehr auf, also Fokus auf Sprachwissenschaft, aber insgesamt, es ist natürlich nur bedingt transdisziplinär, wenn ich jetzt als hauptsächlich Dutz Duffler oder Germanist mit jemandem aus der Slawistik arbeite. Es ist dann immer noch auf sprachwissenschaftlicher Ebene und das ist ganz häufig ähnliche Herangehensweisen. Es sind dann teilweise unterschiedliche Kulturen, aber man ist sehr schnell auf einem gemeinsamen Nenner und dann ist auch so, dass Problem will ich gar nicht sagen, aber so das, was dann schnell aufkommt, ist, wenn man zusammen auf so ein Thema blickt, dass man dann schnell bei gewissen Methoden ist, die nun mal zur Hand sind und man geht pragmatisch ran und schaut, wie man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mit dir, Alma, oder mit dir, Merve, jetzt in unserem Antrag, an dem wir arbeiten, wenn wir über ein Thema sprechen, dann merke ich, dass wir wirklich uns gegenseitig Sachen nochmal ganz anders erklären müssen. Und das Gute dabei ist auch, aber dass man aufhört, innerhalb dieser Werkzeuge zu denken, die man disziplinär mitbringt. Und das bringt einen wieder dazu, wirklich auf den Gegenstand zu schauen, der einen interessiert. Also man lässt das andere so weg und also die Art der Datenerhebung oder die bestehenden sprachwissenschaftlichen Modelle oder so und dann sagt, also was ist das, was mich da wirklich reizt? Ja, wo will ich hin? Was will ich irgendwie erkennen? Und ich glaube, ein Nebeneffekt davon kann dann auch sein, dass man sagt, hoppla, das war mir gar nicht aufgefallen da. Das sieht dann die Person aus der anderen, aber dann eben wirklich anderen Disziplinen, ja, also wo man wirklich anders an Themen rangeht. Deswegen würde ich mir sogar noch mehr wünschen, also von wegen, was bedeutet mir Inter- oder Transdisziplinarität, noch mehr wünschen, dass das weitergeht, auch Richtung Medizin, was Janet teilweise ja bei dir schon mit drin ist und ich weiß nicht, Wirtschaftswissenschaften oder so, ja, dass wir noch weiter rausgehen als in die Themen, die ohnehin schon, an die Disziplinen, die ohnehin schon relativ nah an die jeweils unseren angrenzen.
Ja, und ich würde da noch ergänzen, also bei mir geht es gar nicht unbedingt so darum, oder ich finde, es geht nicht unbedingt darum, nur, also das natürlich auch, was Patrick sagte, dass man dann anders nochmal auf den Gegenstand schaut, aber man muss das halt eben auch gar nicht auflösen, diese Vielfältigkeit und diese verschiedenen Ansätze. Kann man ja auch gar nicht und muss man auch gar nicht. Ich finde auch, dass man sich ganz anders erklären muss und was mir nochmal so aufgefallen ist, dass es eben so diese Begriffsarbeit so wichtig ist, ja, dass man einfach auch gar nicht miteinander sprechen und arbeiten kann, wenn man nicht wirklich diese Begriffsarbeit macht und klar macht, was meint man jetzt darum, was versteht man unter dem, also welche Form von Migration, über was redet man da jetzt eigentlich überhaupt? Und aber ich finde auch, also das hat es mir nochmal ganz klar gemacht, wie wichtig eigentlich auch diese unterschiedlichen fachlichen Kulturen auch sind. Und dass ich dann wirklich auch mal ein bisschen von meinem eigenen begrenzten fachkulturellen Feld und man mal ganz schnell sagt, ach ja, Integration und das ist Homogenisierung, kann man gar nicht mehr benutzen und eigentlich Migration, das kann ich auch noch nicht mehr, oder Migrant kann man nicht mehr sagen. Also man darf so, ne, das ist halt vielleicht von meiner Fachdisziplin ganz klar, aber wenn ich dann sehe, wie das in anderen Disziplinen dann doch nochmal ganz anders benutzt wird und auch, dass da auch interessante Ergebnisse dabei herauskommen, dann wird mir nochmal einfach zu sagen, dann weite ich einfach mein Feld. Wird mir nochmal ganz klar, wirklich, wie ich dann von dieser Vielfältigkeit, die so da ist, auch profitieren kann. Und klar schärfe ich meine Begriffe auch, aber ich weite sie vielleicht auch einfach. Ne? Mhm. Also es muss gar nicht zusammengeführt werden. Ich finde diese Vielfältigkeit.
Muss nicht aufgelöst werden,
das stimmt. Genau. Das kann durchaus so bestehen bleiben, aber sich dessen einfach so bewusst zu werden, das finde ich eine ganz, ganz große. Ganz, ganz große Erkenntnis nochmal auch, die ich auf der Tagung hatte.
Und ganz kurz, ich glaube, das zeigt auch, dass es natürlich auch eine gewisse Gefahr birgt, wenn man sowas nicht macht. Wenn man wirklich nur in seinem Diskurs der jeweiligen Disziplin drin bleibt. Ne? Also dann wird man schnell mindestens betriebsblind.
Und noch, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen, auch betriebsblind, nicht betriebsblind. Wir haben ja eingangs tatsächlich diesmal nicht die Frage Quali-Quanti gestellt, weil wir darüber heute auch nochmal kurz mit euch diskutieren wollten. Und zwar geht es ja da halt darum, einerseits sozusagen, wir haben verschiedene Sichtweisen als Interdisziplinarität, aber dann halt zu sagen, wir haben auch unterschiedliche Herangehensweisen, uns Gegenstände anzuschauen. Und warum Einmal vielleicht sagst du noch mal kurz, warum haben wir uns dagegen entschieden, die Frage diesmal eingangs zu stellen? Was hast du für eine Irritation ausgelöst?
Ich habe die ausgelöst. Naja, ich meine, ich habe einfach erstmal so an unsere HörerInnen auch gedacht, dass eigentlich, ich habe mich mit unseren HörerInnen quasi identifiziert. Es war ein Identifikationsprozess, weil das ist mir natürlich auch schon im Zentrum überhaupt, im Nachwuchsnetzwerk aufgefallen, dass es so eine wichtige Frage ist, die sich mir selber eben gar nicht stellt als Geisteswissenschaftlerin. Also ihr würdet sagen, es ist qualitativ, aber das sagt bei mir, für mich, für meine Forschung sagt es gar nichts aus, weil es innerhalb meiner Forschung ganz verschiedene Ansätze gibt, über die man sprechen sollte. Und ja, und deswegen, es ist sozusagen mit der Frage Quali oder Quanti, spricht man eine ganz bestimmte Community an, die das überhaupt erstmal auch versteht und auf die diese Unterscheidung zutrifft. Und die sich auch mit dieser Unterscheidung identifizieren kann. Ich kann mich einfach mit dieser Unterscheidung forscherisch gar nicht identifizieren. Und deswegen habe ich das kritisch angemerkt, dass es sozusagen auch schon für die HörerInnen einen Exklusionsmoment darstellen könnte.
Ja. Na, also ich glaube, vor allen Dingen ging es halt auch, also in einer bestimmten Forschungstradition geht es halt darum, ob man eher mit Zahlen arbeitet, also quantitativ würde man den Bereich eher bezeichnen und qualitativ halt mehr, wenn es dann um Interviewführung, wenn es um eigene textalische Daten erheben geht, dann halt mehr in qualitativ, wobei sich das natürlich jetzt auch mit großen Datenmengen, Digitalisierung und so weiter auch ein bisschen unterscheidet und vermengt. Aber ja, damit ist ja keine Wertung im Sinne einer qualitativ guten oder nur quantitativ ausgerichteten Forschung gemeint.
Ja, stimmt. Ja. So kann man das ganz von ausgesehen auch sehen. Habe ich jetzt zwar nie so verstanden, aber genau, gut, dass, wie du es jetzt gerade so erklärt hast, kann ich sagen, ich mache weder das eine noch das andere. ich da sammle auch keine textbasierten Daten oder so. Ich sammle einfach keine Daten. Ja. Ich analysiere Bilder. Genau. Und das ist mein Geschäft.
Oder eine andere Herangehensweise ist ja, dass sich beides einfach ergänzt, so wie bei Dumia Yousufi, dass man qualitative Daten analysiert und nachdem man die qualitativen Analysen hinter sich hat, diese Daten dann nutzt, um statistische Auswertungen davon zu machen. Und dann hat man quasi auch noch gewährleistet, dass die Daten, die man auswertet, auch tatsächlich das vielleicht ausdrücken, was wir ausdrücken wollten. Das ist vielleicht auch gerade diese Kombination von beiden Methoden ist vielleicht gar nicht, gerade in den Sprachwissenschaften, also da kann ich halt aus meinem Fach vielleicht berichten, vielleicht gar nicht so schlecht, um gewisse Erkenntnisse hervorzuführen.
Ja, und je nach Methode stellt sich ja auch immer dann nochmal eine andere Herausforderung der Darstellung der Erkenntnisse, ne? Also wie möchte man quantitative oder aber auch qualitative, wenn seitenlange Transkripte da sind, auch gut irgendwie visuell ZuhörerInnen irgendwie auch veranschaulichen. Aber damit würde ich tatsächlich, auch wenn wir super gerne noch viel intensiver mit euch diskutieren würden, aber die Zeit geht immer so schnell vorbei und wir möchten aber unseren ZuhörerInnen nicht die Zwischenergebnisse sozusagen vorenthalten, die wir von unseren TeilnehmerInnen jetzt auch bekommen haben. Das heißt, jetzt würden wir gerne nochmal zwei O-Töne einspielen und die Zwischenergebnisse der beiden Vorträge nochmal einspielen.
Aus einer diskurstheoretischen Perspektive und dem Rekurs auf verschiedene empirische Arbeiten zeigt sich, dass der Prozess der Identitätskonstruktion bei Personen mit Migrationshintergrund auf verschiedene gesellschaftliche Diskurse Bezug nimmt. Hierzu zählen Herkunfts- und aufnahmegesellschaftliche Zusammenhänge, aber ebenso spezifische community-interne Kontexte.
Überrascht hatte ich mich auch, dass die Befragten ohne Migrationshintergrund die Deutschkenntnisse von Menschen mit Migrationshintergrund größtenteils anhand des Aussehens und der Informationen über deren Herkunft kommentieren, unabhängig davon, ob dieses sprachlich notwendig ist. Aus genau den gleichen Gründen fühlen sich die Menschen mit Migrationshintergrund bei Sprachkommentaren diskriminiert, auch wenn die Absicht des Kommentators überwiegend wohlwollend ist. Das Kommentieren, insbesondere das Lob, impliziert für den Menschen mit Migrationsgeschichte Ausgrenzung unter dem Motto gut integriert, aber nicht dazugehörig.
Genau. Und Natürlich waren die beiden O-Töne, die wir jetzt gehört haben, von Sechkins Hölemes und Lumnir Yusufi nicht die einzigen Vortragenden, die wir in der Tagung hatten. Um andere Namen auch zu nennen und damit diese auch Erwähnung finden, hier möchte ich kurz mich auch bedankend alle kurz erwähnen. Und zwar hatten wir Vorträge von Andreas Genoni und Dr. Jean-Philippe Dissieux. Wir hatten einen spannenden Vortrag von Frau Liselotte van der Kucht. Frau Lumnir Yusufi aus der Humboldt-Universität zu Berlin hat den Vortrag gehalten. Lisa Rühlmann, Sechkins Hölemes, Emi Wachendorf, was Alma auch gerade kurz erwähnt hat, zu den Schriftzeichen in den Städten. Dann hatten wir einen Vortrag von Frau Julia Rietze, von Romy Mittag, von Randy Strache und von Andrea Rumpel. Und hatten auch Keynotes von Herrn Professor Dr. Florian Kuhlmaß und Herrn Professor Philipp Jugert, auch denen wir auch sehr dankbar sind, dass sie diesen Einstieg in die Tage jeweils übernommen haben.
Mhm. Auch Patrick, Alma, schön, dass ihr da wart und schön, dass wir mit euch diskutieren konnten. Vielleicht machen wir ja jetzt AG Interdisziplinarität und AG Quali-Quantum nochmal auf, um weiter darüber zu diskutieren. Und auch nochmal von meiner Seite vielen Dank an die TeilnehmerInnen der Tagung und auch an die Keynote-Speaker für eine sehr, sehr ausgewogene, interessante Veranstaltung, auch in den digitalen Zeiten.
Vielleicht nochmal kurz ergänzend, wir werden auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken, die Themen der einzelnen Vortragenden und genau die jeweiligen Seiten von uns jetzt an der Uni, sodass man sich auch da näher informieren kann, falls man da Interesse hat.
Ja, super. Vielen Dank für den zusätzlichen Hinweis. Und ansonsten sind wir gespannt auf die nächste Folge vom Melting Pot. Schaltet gerne wieder ein. Immer zum 15., wie ihr wisst. Und wir sagen Tschüss.
Ja, danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.